Kunstradio. Radiokunst.
Beim heutigen Kunstradio begrüße ich ganz besonders herzlich die Freunde der ernsten Musik. Auf unserem Programm steht ein Liederzyklus von David Chesworth und im ersten Teil die Präsentation einer Oper von Rainer Lintz. Rainer Lintz hat in Australien und dann in Köln bei Maurizio Kagel Musik studiert. Er arbeitet häufig für das Medium Radio, beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten des Musiktheaters und mit interdisziplinären Rauminstallationen. Außerdem ist Lintz in Melbourne Herausgeber einer für das australische Kunst- und Musikgeschehen sehr wichtigen Zeitschrift und Kassettenedition, NME. Hören Sie nun aber im heutigen Kunstradio unser Opernkonzert mit Ausschnitten aus der Oper Cross Purposes von Rainer Lintz. Am Mikrofon ist Johannes Leopold Meyer.
Die Oper, die wir Ihnen heute vorstellen wollen, trägt den Titel The Opera Crossed Purposes. Frei übersetzt heißt das in etwa die Oper gegensätzlicher Absichten. Sie setzt sich mit den verschiedenen Möglichkeiten der Opernproduktion auseinander. Die Fülle einer Bühneninszenierung wird den vergleichsweise mageren, aber kaum weniger ausdrucksvollen Mitteln eines Rundfunkstudios gegenübergestellt. Mit Hilfe von Kompositionstechniken, die dem Radio angepasst sind, schildert diese Oper den Kampf eines bzw. einer Einzelnen gegen die Übermacht des Staates. Eine Schlacht der Vorstellungskraft und Fantasie gegen die ausgetretenen Pfade der Bürokratie. Ein Kampf gegen den Staat oder handelt es sich nicht eher um einen Kampf gegen die staatliche Oper? Im Jahre 1985 subventionierte die australische Regierung jede einzelne der 314.322 verkauften Opernkarten mit $16.50. Das sind ca. 200 Schilling. Von den 21.000 Abonnenten der Oper sahen die meisten jenem Jahr fünf oder mehr Produktionen. Mit anderen Worten, der Steuerzahler trug zu jedem Abonnement bis zu $100 bei. Das sind zwischen 1.000 und 1.200 Schilling immerhin. In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass seit vielen Jahren keine einzige zeitgenössische australische Oper aufgeführt worden ist. Vielleicht wäre es langsam an der Zeit, darüber nachzudenken, wo die Verantwortlichkeiten der Oper und die des Staates wirklich liegen. Die Oper Cross Purposes beginnt im Gefängnis, wo die Heldin, Sarah Boyle, seit Tagen festgehalten wird, weil sie sich geweigert hat, ihren Personalausweis vorzuzeigen. In Sarahs Complaint, Sarahs Klage, der Hauptarie der ersten Episode, beklagt Sarah Boyle totalitäre Tendenzen des Staates. Als Beleg zitiert sie viele ungerechte Gesetze und Entwicklungen, die ihre eigenen Rechte immer mehr aushöhlen und ihre persönliche Freiheit einschränken. Dissidenten werden vor Gericht ungerecht behandelt. Die Durchschnittseinkommen sinken. Computer werden immer häufiger auch zur Überwachung eingesetzt. Sarah Boyle stellt den Zustand einer Gesellschaft, die Moral eines Staates in Frage, der auf so viel Macht setzt. Sarahs Complaint.
Thank you.
Schauplatz der zweiten Episode ist die leere Bühne, auf der nichts anderes zu sehen ist als ein riesiges Transparent mit Kropotkins Satz, dass ohne das Einverständnis jedes einzelnen Arbeiters kein bewaffneter Kampf stattfinden dürfe. Im fast völligen Dunkel verschiebt sich der Schwerpunkt der Handlung nun vom Moralischen zum Philosophischen hin. Wenn Sarah Boyle darüber nachdenkt, ob der bewaffnete Aufstand gerechtfertigt sei. Sie besteht schließlich auf ihrem Recht zur Revolution, ihrem Recht zur Verweigerung gegenüber einem Staat, dessen Unterdrückungsmechanismus und Ineffizienz immer unerträglicher wird. An dieser Stelle kommt es zu heftigen Publikumsreaktionen für und wider Sarahs Überlegungen. Auch auf der Bühne setzen sich die Schauspieler mit den verschiedenen Argumenten auseinander. Die Diskussion schließt mit der Feststellung, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass aus Gewalt eine freie Gesellschaft erwachsen kann, dass dasselbe aber unter einem autoritären Regime überhaupt ausgeschlossen sei. Arms against the State. In der fünften Episode wendet sich Sarah ans Volk, und zwar indem sie das Publikum direkt anspricht. Hier wird das Prinzip der Kommunikation demonstriert, indem sowohl die Darsteller als auch das Publikum aufeinander reagieren. Während Sarah erklärt, wie wichtig Kommunikation für einen koordinierten Widerstand ist, entsteht ein Zwei-Weg-Dialog zwischen Bühne und Zuschauerraum. Unter Publikumsbeteiligung werden in dieser Episode schließlich auch noch Organisationsformen des Widerstandes behandelt. Ein Propagandafeldzug wird vorgeschlagen. Kleine Gruppen analysieren Berichte in den Medien und verteilen Flugblätter, die Ungereimtheiten in diesen Berichten aufzeigen. Graffiti und verschiedene andere Mittel wie Overhead- und Filmprojektoren, Videomonitore oder Telefonapparate werden eingesetzt, um besonders arge Fälle von Diskriminierung gegen Andersdenkende zu illustrieren. Neue Mitglieder schließen sich der Widerstandsbewegung an und bereiten sich auf den kommenden Kampf vor. Communications Aria.
Thank you.
Die Oper Cross Purposes verweist auf eine metaphorische Beziehung zwischen Staat und Staatsoper. Der zweite Akt verschiebt den bisherigen moralisch-philosophischen Ton des Werkes ins Didaktische. Sarah Boyle bringt ihren Genossen die Grundzüge des bewaffneten Kampfes bei. Den Kern der siebten Episode bildet eine Folge von didaktischen Rezitativen, die in Frageform gehalten sind und von einem einzigen, sich wiederholenden Orchestermotiv begleitet werden. Jedes Rezitativ ist einem bestimmten Problem und seiner Lösung gewidmet. In dem nun folgenden Straßensperren-Rezitativ, in dem unsere Heldin beschreibt, wie Straßen durch die Unterbrechung des Transport- und Nachschubverkehrs unter Kontrolle gebracht werden können, wird die Musik im Largo-Tempo vorgetragen, wodurch die Vermittlung und Verarbeitung der dargebotenen Information erleichtert werden soll. Roadblock-Rezitativ. Je totalitärer ein Staat wird, desto komplexer wird er auch und umso mehr Möglichkeiten zur Sabotage bieten sich. Je mehr ein Staat unterdrückt, desto schneller wird er zerfallen. In der achten Episode schweift Sarah Boyle ab und denkt über die vielen Mittel und Wege nach, die dem Staat gegen seine Feinde zur Verfügung stehen. Das Militär, ob zwar meist der letzte Ausweg, bleibt immer ein Trumpf in der Hand des Staates. Die ganze Episode hindurch ziehen sich Darstellungen der Einschränkung von Freiheiten, der Untergrabung von Loyalitäten, der gesellschaftlichen Ausgrenzung, der Folter, der Überwachung und der Propaganda. Maßnahmen der Polizei und der Sicherheitskräfte werden diskutiert, wobei unsere Heldin zu einem in der australischen Operngeschichte bisher einzig dastehenden und noch dazu strafbaren Akt veranlasst wird. Sie nennt den Namen eines Agenten der Geheimpolizei. Counter-Insurgence Aria. Thank you. Das Schicksal von Staat und Staatsoper ist eng miteinander verwoben. Im dritten Akt wird die gesamte im ersten und zweiten diskutierte Theorie in die Praxis umgesetzt. Und zwar mit Hilfe der hochentwickelten und manchmal spektakulären Möglichkeiten der Bühnentechnik. So zeigt zum Beispiel die 9. Episode den taktischen Angriff auf eine Computeranlage, wobei die Logen als Schauplätze einbezogen werden. Der Computer und seine Datenbank auf der Bühne werden zerstört. Die 10. Episode schildert unter erheblichem bühnentechnischen Aufwand die Vernichtung eines Brennstofflagers. Von diesem Zeitpunkt an beschleunigt sich die Bühnenhandlung deutlich, bis schließlich der Brennstoffmangel greift und sämtliche staatlichen, maschinellen Einrichtungen und Fabriken zum Stillstand kommen. Die folgende, 12. Episode, setzt als Schlusspunkt die Belagerung eines Flugplatzes. In dieser besonders spannenden und dramatischen Episode werden die sich bekämpfenden Seiten durch zwei Hauptcharaktere symbolisiert, die eine sorgfältig choreografierte Folge von taktischen Manövern absolvieren. Von dem Dichter und ehemaligen Astronauten Joe Allen und dem Geheimpolizisten Sam Arecchino. Die beiden diskutieren am Ende die politischen und moralischen Aspekte ihrer Handlungen. Airport Scene. Staatsproduktion, Opernproduktion. Die eine auf Kosten der anderen. In der letzten Episode rufen die Freiheitskämpfer ihren Sieg über den totalitären Staat aus. Der Wiederaufbau beginnt und die Bewegung für eine egalitäre Gesellschaft wird aktiv. Bald sind die anfänglichen Zweifel und Angstgefühle überwunden und die Schauspieler schwören, ihre verantwortungsvolle Aufgabe zu Ende zu führen. Das Finale bringt eine mächtige Demonstration der Einigkeit, getrübt einzig durch ein Gefühl des tiefen Bedauerns darüber, dass Revolution und Blutvergießen überhaupt notwendig waren. Finale. Die erste Bühnenproduktion dieses Werkes wird für das Jahr 2067 erwartet. Anschließend wird die Oper vom Staat vereinnahmt, sodass sie als geeignetes Material in die Lehrpläne der Schulen Eingang finden kann.
Johannes Leopold Meyer stellte Ihnen die Oper Crossed Purposes des in Melbourne lebenden Rainer Lintz vor. Dazu noch einige Bemerkungen aus einem Brief von Rainer Lintz. Bemerkung A.
Das Stück wurde ursprünglich mit Hilfe von Kassettenrekordern montiert. Also dachte ich mir, das Beste ist, ich schicke Ihnen eine Kassette nach Wien. Eine Aufnahme auf Band hätte an der Tonqualität nichts geändert.
Zweite Bemerkung aus dem Brief von Rainer Lintz.
Es sollte sehr einfach sein, das Stück auf Deutsch zu produzieren. Spielen Sie die musikalischen Teile einfach dort ein, wo das im Text angegeben ist. Der Text sollte in dem Stil vorgetragen werden, in dem Sendungen, die Ausschnitte aus Opern oder Schallplatten präsentieren, üblicherweise moderiert werden.
Letzte Bemerkung.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass das Stück, obwohl es pseudopolitische Aussagen enthält, in Wirklichkeit nur davon handelt, dass die australische Oper keine zeitgenössischen australischen Opern produziert. Die Revolution richtet sich also nur insofern gegen den Staat, als dieser die Oper subventioniert. Mein Motiv dafür, eine Radio-Opernsendung zu schreiben, war, dass es für mich überhaupt keine Chance gibt, eine Oper auf der Bühne zu realisieren.
Und nach unserer Opernsendung, die wie gesagt von Johannes Leopold Meyer präsentiert worden ist, steht noch ein Liederzyklus auf unserem Programm mit dem Titel Call of the Wild. Eine Arbeit des ebenfalls in Melbourne lebenden Multimedia-Künstlers David Chesworth.
I'm interested in this. The music came from an interest in film music and film scores, where both what someone is narrating, plus the music in the background, plus sound effects, plus atmosphere, all contribute to suggest a meaning.
Zunächst ging David Chesworth bei seinem Liederzyklus vom Phänomen der Filmmusik aus, von der komplexen Zusammensetzung des Filmtones. Wenn dort zum Beispiel jemand etwas erzählt, gibt es dazu Musik- und Geräuscheffekte und womöglich noch eine akustische Atmosphäre. Alle diese Komponenten tragen dazu bei, dem Soundtrack eine bestimmte Bedeutung zu verleihen.
So in a way this is kind of like music for a film which doesn't exist.
In gewisser Weise ist der Liederzyklus so etwas wie der Sound, die Musik zu einem Film geworden, den es gar nicht gibt. Die Bedeutung ergibt sich aus einer ziemlich traditionellen Instrumentalbegleitung, die sich an Stravinsky-Motive anlehnt und aus Geräuschen wie zum Beispiel Donnergrollen, dem Geräusch von Fledermäusen oder eines der riesigen Lastautos, die die australische Simpson-Wüste durchqueren. Aus allem zusammen können im Kopf des Zuhörers visuelle Bilder entstehen. Auf einer Ebene klingt das Stück also sehr traditionell, wie ein Liederzyklus eben. Auf einer anderen Ebene spielen ganz andere Dinge eine Rolle, wie zum Beispiel die Interaktion zwischen dem musikalischen Hintergrund, den Geräuschen bzw. Atmosphären und dem Text, der gesungen wird.
Let's take, for example, the second piece of the three pieces. It's all about a woman looking at another man whilst they're traveling in a train. Or they might be traveling in a bus or whatever, but and she's thinking about what the male is possibly thinking, and at the same time we have the sound effects of these huge road trains.
Nehmen wir zum Beispiel das zweite Lied. Es handelt von einer Frau, die während einer Zug- oder Busfahrt einen Mann betrachtet und sich die Frage stellt, woran der Mann wohl gerade denkt. Zugleich hört man das Geräusch dieses riesigen Wüstenlasters, und zwar zuerst noch von ganz ferne. Zwei Minuten später fährt der Laster immer noch auf das Mikrofon zu und ist jetzt schon ziemlich laut und bedrohlich. Das erzeugt eine Spannung, ein Crescendo, während die Musik aber immer gleich bleibt. Call of the Wild, ein Zyklus von drei Liedern von David Chesworth.
Concentrates his glance. He senses all things female. His simple rule. Anything outside a wedding ring. T-shirt must have looked clean this morning, like his eyes and his hair. Dark lines around his collar, twinkle, twinkle. every woman an exotic pose. All of them naked except for their clothes. Keep
Sie hörten Call of the Wild, ein Liederzyklus von David Chesworth. Heute in einer Woche im Kunstradio Laute Prosa und Die flache Kugel, zwei Radioarbeiten von Herbert Josef Wimmer.